Sternentor heute mal nicht Hallo, sondern thematisch bedingt Comtraja an euch alle.
Comtraja auch von mir.
Ja, ich bin Clemens. Vielleicht kennt ihr auch meinen anderen kleinen Serien-Podcast Erfolge und natürlich immer mit dabei ist auch
der großartige, unbezwingbare, was auch immer. Ein paar andere Adjektive könnt ihr euch dazu denken. Der Thomas, ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht.
Dann haben wir ja schon die Folge jetzt angeteased oder besprochen, oder? Das war's jetzt, oder, Thomas?
Eigentlich eine Comtraja. Also von wegen mehr, ja, so zusammengefasst ist das eigentlich.
Es gab diesen Herrn und ich finde, dieses eine Wort spiegelt die Folge gut wieder. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Da geht's nämlich los mit dem Staffelfinale. Ja, habt noch einen schönen Tag, oder?
Das erinnert mich so ein bisschen an den Gerrit, der die Tage war doch Gerrit, ne? Der diesen Typ von Star Trek gepostet hat und da kommt Reiner drunter geschrieben. Genau.
Ja, ein bisschen quatschig drauf sind wir, muss sein, ne? Bevor wir zur Folge kommen, ihr kennt das Spiel, erstmal ein bisschen Feedback. Ich glaube, dieses Mal war es nur von Twitter, habe ich ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar schrieb Uwe Kaspari, Grüße gehen an dich, Zitat: Er sagt im Englischen gar nicht DNS, er sagt DNA. Warum man DNA mit DNS übersetzt hat, ich weiß es nicht. Das war dann mit der Frage an dich verbunden, ob das eine Bewandtnis hat, aber hat sich dann ja aufgeklärt, ne? Das
genau. Ja, wir sagen ja im Deutschen ja auch DNA, ne? Aber es ist halt Acid und DNS hatte ich eigentlich immer als irgendwas anderes verstanden, aber ist halt dann die Säure, das ist ja genau das.
Ja, genau.
Also mein Versehen, mea culpa. Ja.
Aber ich habe auch nicht dran gedacht. Ich kannte beide Begriffe, aber ich war dann auch unsicher, ob das nicht doch was anderes ist. Deshalb dachte ich, ach, das hat schon seine Richtigkeit.
Ja, kann schon mal passieren.
Das war zur Hathor-Folge noch, ja. Dann schrieb uns noch auch Stammhörer Gerrit Ludwig, der auch immer diese Comtraja-GIFs macht, ne? Passt ja auch jetzt. Bezüglich darauf, dass er vor einigen Jahren eben ja auf Tele5 mal ein Rewatch von Stargate gemacht hat und er sich gerade gemütlich die Podcasts dazu anhört. Ja, er hat dann nämlich nochmal in seine DVD-Box geschaut und angefangen, das jetzt auf Englisch zu gucken. Und da fiel ihm eben auf, dass zumindest auf den deutschen DVD-Boxen da dieses 16:9 Format abgeschnitten wurde und rangezoomt wurde, denn ja, ist hier auf 16:9 Format genau eigentlich und im Original wäre es 4:3, beziehungsweise wurde es auch, glaube ich, in Format 4:3 ausgestrahlt und dann eben ja so angepasst. Da hatte ich eben nur gefunden, dass das ja auf Netflix nun auch verfügbar ist, ne, in den USA, SG1, und da kann man wohl in den ersten, ich weiß es gerade nicht auswendig, ich hatte ihm aber geantwortet, was weiß ich, 4 oder 5 Staffeln das Format auch auswählen. Also entweder Original 4:3 oder eben das jetzt gängige 16:9. Aber mehr habe ich da auch nicht so wirklich zugefunden, ne?
Das ist schon affig, dass man das in Deutschland dann nicht ausstrahlt, wo ich mir immer denke, hallo, was hat denn das mit Ländern zu tun? Was, ich habe doch als Netflix selber, habe ich doch die Rechte dran gekauft, dann kann ich das doch ausstrahlen, wo ich Bock habe. Vielleicht jetzt nicht, wenn das irgendeine Serie oder ein Film wäre, der irgendwie auf dem Index in dem entsprechenden Land steht, dann natürlich klar, ja, ne? Klar. Aber das macht so überhaupt keinen Sinn. Auch hier, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die es dann überhaupt nicht hier gibt und auch stellenweise in der EU nicht gab. Also da gibt es ja normalerweise diese Freizügigkeit. Damals war ja noch Großbritannien Teil der EU. Aber zum Beispiel Mystery Science Theater, die 11. und 12. Staffel sind es, glaube ich, oder sowas. Die haben sie ja über Kickstarter oder so Becken sich haben lassen. Aber mal ganz ernsthaft, die gab es in England, aber hier nicht. Also wo ich mir auch denke, ey,
vielleicht kommt es ja noch, wer weiß.
Geht gar nicht. Ja.
Auf jeden Fall hat er sich beschwert, dass eben das Bildformat nicht stimmt, aber kann man leider jetzt auch nichts dran ändern, groß. Ne? Dann noch von Seth Brundle. Er schrieb uns, dass sein Mittwoch von Podcast Sternentor und Chef Fontaine präsentiert wurde. Da hat er nämlich die Folge Enigma gehört von uns, glaube ich, und Feuer und Wasser wahrscheinlich von Chef Fontaine. Ich glaube, das war's auch schon zum Feedback. Es ergaben sich da noch längere, ja, interessante Diskussionen um Bildformate in verschiedenen Serien, in Buffy und so. Da ist es wohl auch so, dass das Format nicht stimmt. Aber ich glaube, das haben viele Serien das Problem. Das hat Stargate jetzt nicht exklusiv, dass das 16:9 Format einfach angewendet wird und nicht beim Original belassen wird. Ja, aber das könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, die Diskussion bei Twitter dann einfach anschauen. Genau, das war es eigentlich schon zum Feedback. Thomas, wie heißt denn unsere heutige Folge?
Nicht Comtraja?
Erstaunlicherweise nicht, ja. Überraschung.
Im Englischen heißt es Tin Man.
Ist ja dann wahrscheinlich eine Anspielung auf den Zauberer von Oz. Ist ja sehr häufig in Stargate
anzunehmen. Weißt du denn auf Deutsch?
Auf Deutsch heißt die Übermenschen. Finde ich jetzt auch nicht so ein Highlight.
Aber ja, das ist mehr so wie bei Khan, ne, die Augments oder sowas. Das hat jetzt.
Aber als Übermensch stelle ich mir irgendwie anderes vor. Vor allen Dingen Menschen. Aber gut. Geschrieben hat uns die Folge Jeff King. Den kennen wir ja auch schon von Cold Lazarus und Bloodlines, genau. Ja, wer ist denn in der Regie heute?
Das ist auch ein alter Bekannter von uns, Jim Kaufman. Nee, wobei, Quatsch, ist gar nicht.
Nee, neu.
Genau, stimmt. Das ist die erste und einzige Folge SG1, die er gemacht hat.
Hab mich gerade gewundert.
Ja, ja. Nee, ich war bei wem war ich denn? Ach, bei Jeff King, written by, ne? Der hat ja zuletzt bei The Nox hat er ja gemacht. Genau, Jim Kaufman, erste und einzige Folge SG1. Er hat zweimal Poltergeist gemacht, sechsmal Outer Limits, einmal Mission Erde. Und wenig mehr und seit 2005 gar nichts mehr. Ich hatte jetzt auch mal einmal gegoogelt, ob der Typ irgendwie noch lebt, aber ich habe dazu jetzt irgendwie nichts gefunden.
Zur Ausstrahlung in den USA, die Originalausstrahlung, Freitag der 13., Achtung, 2.98.
Ja, und bei uns war es wieder ein Mittwoch, 5.5.99.
Noch kurz zur Quote. Die letzte Folge im ewigen Eis hatte ja 1,6 Millionen, 14% Sendeanteil. Heute etwas gestiegen auf 1,84 Millionen Zuschauer, das sind 15,1%. Also die kam wohl anscheinend gut an. Ja,
ja, scheint so. Wird ja immer besser.
Dann können wir ja schon anfangen.
Und zwar, ja, natürlich beginnt wieder mit dem Teaser. Wir sehen, ja, ne, also bei IMDb stand Off-World, nee, Quatsch, im Transcript stand Off-World in a Dark Building. Wir wissen nicht, ob das, also im ersten Moment, wir sehen einen dunklen Raum, also mehr so fabrikhallenmäßig, ne? Das könnte auch auf der Erde irgendwo sein. Also wir wissen erstmal nicht, wo wir sind, ne? Wir sehen halt ein verlassenes, dunkles Fabrikgebäude, so scheint es. Ja, die Kamera schwenkt so ein bisschen und wir sehen dann das Stargate. Das heißt, wir sind wohl doch auf einem fremden Planeten und ja, das Stargate ist aktiviert. Wir sehen SG-1 durchkommen. Und ja, dann schaltet es sich aus. O'Neill sagt, er macht so ein bisschen so einen Flugansager nach, ne, von wegen, Ladies and Gentlemen, this is your Colonel speaking. Welcome to P3X989, where it is a balmy room temperature. Ja, die Angabe, die er hier macht, ist übrigens irgendwie falsch, ne? Er sagt ja P3X989, aber den ganzen Rest der Folge ist es PX3989. Also irgendwie waren sie sich da nicht so, vermutlich ein Fassblatt, kommt ja schon mal vor, ja. Aber den Rest der Folge ist es ein anderer Planet. SG1 fängt an, so ein bisschen auszuschwärmen und man guckt sich ein bisschen um und an der Decke hängt so ein, merkwürdiges, rundes, so ein flaches, rundes Teil, ne, was so ein bisschen Licht abgibt. Ja, ne, keine Ahnung, niemand ist zu sehen, das fällt O'Neill auch auf, ne, Lichter seien an, aber niemand zu Hause. Daniel sagt irgendwie, die Technologie wäre irgendwie fortschrittlich, wobei da überhaupt nichts von zu sehen ist. Also wie gesagt, es sieht aus wie so eine Fabrikhalle. Also
zerranzte Fabrikhalle, ja.
Genau, warum das jetzt irgendwie mehr advanced sein sollte, keine Ahnung. Ja, er sagt ja auch, most of the human inhabited planets. Ja. Also die meisten sind ja irgendwo im Mittelalter oder noch früher verhaftet. Ne? Also das scheint mehr so, ne, das sagt er auch. So von wegen. Und dann sagt er halt von wegen, ne, sie wäre sogar more advanced than Earth. Und das stimmt halt einfach nicht. Also jedenfalls in dem Moment könnte er das nicht schließen. Also die sind höher entwickelt, der Planet, als so die anderen, ne, mittelalterlichen oder prämittelalterlichen Völker. Ne? Da gibt's halt Technologie. Aber du siehst jetzt irgendwie nicht Hochtechnologie. Keine programmierbare Materie oder ähnliches, was darauf hinweist, dass das...
Keine ausfahrbaren Betten aus den Wänden.
Ja, ein bisschen Geplänkel zwischen den Vieren und von wegen der Displays has seen better days und Daniel stellt dann auch fest, ja, das scheint hier aber nicht uruldischen Ursprungs zu sein und man fragt dann auch Tiag, ob er sowas ähnliches schon mal gesehen hat, der verneint das und man erkundet ein bisschen weiter und Carter findet dann einen Computer und selbst das ist jetzt kein Hinweis darauf, dass die weiterentwickelt sind, weil der Computer sieht eher aus so, ja, wie man sich das bei Perry Rodan oder so ein Lochkartencomputer in den 70ern vorstellt. Also Schalter und Hebel, also kein Touchscreen, keine großartige Tastatur mehr oder weniger. Also es ist schon eher rudimentär, das ist mehr so Steampunk-artig. Ja, Carter fummelt auf jeden Fall an irgendeinem Computer rum und dann gibt es einen, vermutlich einen Alarm. Also irgend so ein Klaxon-Sound im Hintergrund. Und ihr sagt dann, okay, das klingt nicht gut, Fallback auf dem Weg zurück in irgendeinem Hallengang. Also gibt es so eine Art Zap, ne? Also so einmal blendende Helligkeit und dann sieht man das ganze SG-1-Team, wie es dann ohnmächtig zu Boden fällt. Und dann kommen die Opening Credits.
Darauf sehen wir nun Jack und Sam auf so eine Art sargförmigen Tischen liegen, wohl ausgenockt. Und ja, Jack wacht so langsam wohl auf, bewegt sich da und ja, bei Sam auch das Gleiche. Sie haben jetzt auch nicht mehr ihre normalen Uniformen, mit denen sie da angekommen sind, an, sondern so langärmelig schwarze Sachen, Hemd, Hose ähnlich mit so einem graue Linien waren das, ne? Mhm. Jeder sieht da ein bisschen anders aus, wobei jeder so Linien hat.
Ja, ist so ein bisschen, wie man das halt bei den, nicht den Bobbys, hier bei den Palastwachen in England oder bei der American Military Police, die haben ja auch so einen Streifen auf der Hose lang und die haben halt den Streifen auch aufs Oberteil gezogen, genau. Ein bisschen dünner.
Und ja, O'Neill wundert sich natürlich hier, was das eben soll und ja, Carter auch, wo sind hier die Uniformen, wie sind wir jetzt hier in diese Klamotten gekommen? Ja, und O'Neill weiß das nicht, meinte aber nochmal hier, willkommen auf PX3989. Jetzt stimmt's.
Hier sagt das richtig. Wobei ich eigentlich jetzt, wo ich das sehe, eigentlich sagen muss, vermutlich ist die erste Aussage richtig. Die sagen ja sonst auch immer, die nennen ja die Planeten ja sonst auch immer P3X und dann drei Zahlen. Warum es jetzt hier PX3 sein sollte, auch wenn sich das durch den Rest der Folge zieht, war vermutlich doch eher die erste Aussage richtig und der Rest war falsch.
Ich glaube, ich hatte es mir nochmal in den Fehler notiert. Vielleicht sehen wir das später nochmal. Ja. Habe ich jetzt aber gerade nicht im Kopf, genau. Carter merkt auch an hier, was ist hier los? Mein Transmitter ist weg und die laufen da jetzt umher und ja, wollen da anscheinend natürlich rauskommen. Dann sehen wir Daniel und Tialk, die sind immer noch K.O. auf zwei anderen Tischen sind die. Ja, Sam beugt sich über Daniel und legt so die Hand auf seine Brust. Also will da wohl schauen, ob er noch am Leben ist. Und Neil ruft den dann auch mal hier, Daniel, Tialk, seid ihr okay? Und Tialk wacht auf.
Das ist aber auch geil, ne? Also von wegen angeblich sind die irgendwie bewusstlos und ein Wort von Sam reicht, um die wieder weißt du, die springen ja förmlich direkt auf. Ja, also wegen die lagen da scheinbar nur rum und haben irgendwie ein Nörchen gehalten oder so im Dämmerzustand, weißt du, so bewusst da liegen, die Augen zu, ach, hier ist schön gemütlich und ach, Sam, oh, wir sind ja auf einer Mission.
Ja, du kennst es doch von Sam, das ist die Männerflüsterin oder so.
Ja.
Es wird so sein.
Vermutlich, ja, wobei, nee, sie hatte, also die Jumpsuit waren jetzt nicht tief ausgeschnitten, dass man einfach nur wartet, dass er sich über einen beugt oder so. Oh, Sam! Aber nein. Hier noch keine Anspielung auf Carters erotische Weltraumabenteuer. Nee.
Daniel sagt, ihm geht's gut, also wohl auch besser wie sonst, so in der Richtung und ja, kommt, also kann jetzt seinen Satz nicht beenden, denn eine Tür öffnet sich und da kommt so ein kleinerer, eher rundlicher Mann hinein und der meint auch gleich hier, ah, kommt Raya und grinst da vor sich hin und geht zu Sam hinüber, wiederholt es nochmal. Man kann es ja jetzt schon sagen, der Charakter hier heißt Haaland. Ich denke da hier immer an den Fußballer Erling Haaland von Dortmund, ähnlicher Name. Und diese Rolle, also beziehungsweise der Name, geht wohl darauf zurück auf den Sci-Fi-Autor Harlan Ellison, der unter anderem die TOS-Episode Griff in die Geschichte, The City on the Edge of Forever, geschrieben hat. Ja. Und halt noch Kurzgeschichten, Romane und sowas. Ja, und er wird gespielt von Jay Brazo, wenn man das so ausspricht.
Brazo, irgendwie sowas.
Ja, ne? Der war unter anderem zweimal in MacGyver dabei, achtmal in 21st Jump Street, zweimal Highlander, also die Serie da mit Adrian Paul, nicht die Filme, und hat auch unter anderem Sonic gesprochen in der Zeichentrickserie. Akte X war er auch zweimal mit dabei, zweimal als Arzt oder Professor. Und in Atlantis spielt er auch nochmal mit als Lord Protector in The Tower. Aber da sind wir ja noch gar nicht, ne?
Ja. Er taucht auch ein weiteres Mal noch in SG-1 auf. Dann haben wir hier nochmal, ich habe noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Er hat in irgendeiner G.I. Joe-Serie, Trickserie, hat er 20 Mal den G.I. Joe gesprochen. Er hat in einer Folge Sliders mitgespielt, in zwei Folgen Poltergeist, in Millennium hattest du gesagt. 65 Folgen in der alten Sabrina-Serie als Onkel Quigley, also als die Stimme. Den hört man ja immer, glaube ich, nur am Telefon oder irgendwie sowas. Seven Days, das Tor zur Zeit einmal, Outer Limits hattest du gesagt, SGA hat sie, und ganz, ganz wichtig, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, er hat sogar einen Watchmen mitgespielt, er hat einen Zeitungsverkäufer, also eine kurze Szene, er hat einen Zeitungsverkäufer gespielt.
Ah, okay. Ja, der hat ganz viel gemacht auch irgendwie.
Genau, also wirklich, genau, hier steht noch einmal Eureka und dann habe ich mir und viel, ich habe jetzt 5 Faust, dann immer mehr. Also die Liste ist wirklich ewig.
270 oder sowas, also es ist eine ellenlange Liste da. Genau, der kommt da jetzt an, begrüßt da alle und O'Neill fragen so zu Daniel, was möchte der? Und ja, der sagt dann, ja, ist wohl so eine Art Begrüßung. Haaland stimmt dem zu. Schaut das, auch relativ irre rein dabei.
Irgendwie. Genau, hier muss ich ganz kurz einhaken. Hier wird natürlich auch wieder außerirdische Zivilisation. Es wird natürlich Englisch gesprochen. An dieser Stelle macht das aber Sinn, aber da kommen wir später zu. Das können wir jetzt noch nicht erklären, sonst spoilern wir ja.
Der Dr. Jackson meint dann ja auch, okay, kommt, Raya, hier, wir sind Entdecker von der Erde und ich bin Daniel. Ja, streckt so seine Hand aus und der Haaland meint dann, oh, das ist hier ihr Brauch, ja, und okay, hallo, streckt dann seine Hand auch aus. Aber ich glaube, er weiß nicht so recht, was er da jetzt machen soll.
Genau, er streckt sie einfach nur aus, ne? Also einmal in den Raum. Und
ja, einfach so. Er fragt auch den Daniel dann, ob er irgendwie der Anführer sei, aber nee, der verneint das. Und ja, O'Neill meldet sich gleich, nee, hier, ich bin das. Und O'Neill sagt dann, Kumbaya. Also, da gab es doch diesen Song, ne? Kumbaya, my Lord.
Genau, oder Kumbaya, so. My Lord, ja. Ich glaube, das konnte ich sogar mal auf der Gitarre spielen.
Oh Mann, ja. Haaland nochmal hier, kommt Raya. Und die erkundigt sich natürlich jetzt zuerst, warum SG1 denn angegriffen wurde und der versteht es nicht so richtig. Hä, Angriff? Ach so, ja. Aus ihrer Perspektive mag das so aussehen. Und er sagt auch gleich, ohne groß rumzureden, ja, ich war das. Und ihr so, hä, warum denn? Und der Haaland meint, er habe irgendwie keine andere Wahl gehabt und sie denn jetzt Schmerzen hätten, Nachwirkungen oder ob das Herz gelegentlich neu gestartet werden muss und ja, Daniel so, nee, eigentlich geht's uns, glaube ich, gut. Er sagt nochmal hier, ihr seid wundervolle Exemplare und wendet sich dann auch zu Sam und meint, oh, du ganz besonders, Weibchen.
Also, ja, hat direkt wieder, ne, der hat vermutlich davon gehört, also Carter ist ja gut Schwelle und der hat vermutlich davon gehört.
Ja, hat es verfolgt, denke ich auch, ja. Carter guckt so, Colonel, also ist da nicht so von begeistert, aber O'Neill beschwichtigt sie und meint, ja, hören Sie hier, wir haben Dinge gehabt hier, als wir ankamen, Waffen etc. Und Haaland so, ah, das, okay, das ist war sehr gefährlich. Ja, aber O'Neill will es gerne wiederhaben und Carter fragt nochmal nach den Uniformen. Aber nee, Haaland meint, okay, sorry, das ist jetzt erstmal weg. Ist doch besser so, oder? Ne? Also will die so irgendwie einlullen. Nee, Carter sagt, nö, finde ich jetzt nicht besser. Ja, jetzt stellt er sich erstmal auch vor, ne, hier, ich bin Haaland, der letzte Überlebende von Altar.
Er betont das, also im Englischen betont Altair, er das mehr so. Altair, genau.
Hm, ja, ja.
Das ist eigentlich der hellste Stern im Sternbild Adler.
Ah ja, so. Ja, O'Neill so, was, letzter Überlebender? Bist du jetzt der Einzige hier oder auf dem Planeten? Der sagt, ja, das ist so, er wäre der Einzige und sagt auch irgendwie, die Waffen wären hier und sagt, hier, kommt hier entlang, zeigt da so auf eine Tür und die gehen dann dahin. Man wäre jetzt in Sektion 3, da habe es wohl Probleme gegeben irgendwie und Carter fragt danach, erkundigt sich und ja, der Haaland redet dann von mechanischen Ausfällen irgendwie. Es sei wohl schwierig, diesen Komplex da alleine zu warten und O'Neill fragt dann auch, ja, okay, aber gibt's hier nicht auch so eine Art Außenbereich von diesem Ort? Ja, der meint dann, ja, das ist oben alles, ne? Draußen, wir sind nämlich hier unten irgendwie. Ja, Daniel fragt nochmal, hä, also unter der Oberfläche? Und ja, der Haaland sagt, genau, denn man könne an der Oberfläche nicht überleben. Ja, da wäre irgendwie schlechte Strahlung, das ginge nicht. Ja, führt sie dann weiter und Daniel fragt nach der Zivilisation, was wäre denn da passiert mit? Also warum sind die überhaupt hier von der Oberfläche verschwunden? Das sei vor einiger Zeit gewesen, sagt Haaland. Und ja, aber so richtig will er da jetzt noch nicht so, gerade noch nicht drüber sprechen irgendwie. Und O'Neill meint auch schon, ja, ach, okay, eher ironisch, wir haben alle Zeit der Welt. Ja, Haaland, glaube ich, versteht gar nicht diese Ironie dabei, denn er sagt, ja, okay, verstehe, kommt Raya. O'Neill nochmal dann auf dieses kommt Raya, ja, ist das hier sowas wie Aloha? Also, ja. Und ja, Daniel dann Okay, wie lange sind sie denn hier schon auf sich allein gestellt? Wie lange bist du hier alleine? Und der meint dann, ja, okay, schauen wir mal. Wallace hier war der Letzte. Dachte ich erst hier, William Wallace, ne? Das wäre echt schon länger her. Und er würde den vermissen. Ja. Da erinnert er sich wohl noch etwas an ihn und alles erinnert an sie, außer eben die Sam, denn sie sei weiblich. Er wendet sich dann nochmal so zu Teal'c, meint auch, okay, du bist irgendwie auch irgendwie, ja, irgendwie anders, denke ich, stellt er so fest. Und ja, Hubald sei wohl damals der Schöpfer von all dem hier gewesen, aber er sei sehr früh gestorben. Er hätte da auch wohl viele Geheimnisse mitgenommen ins Grab und die fragt dann nach der Zeit, ja, wann denn genau oder... Ja, und der Harlan meint dann, ja, hier 99.207.000 Euro Stunden sei das da, sei er da hier schon alleine.
Oh, hier muss ich kurz einhaken. Interessant, es ist endlich mal das erste Mal, also wir hatten ja vorhin das erste Mal, dass korrekterweise Englisch gesprochen wird, ne, von beiden Seiten. Wie gesagt, die Erklärung kommt gleich. Aber auch hier, es ist das erste Mal, dass hier eine korrekte Zeitangabe passiert. Ne? Normalerweise sagen sie auch, so und so viele Tage ist das her. Ja, ne? Er sagt ja eurer Stunden. Ne? Also diesmal ist die Zeitangabe das erste Mal korrekt. Ne? Man kann sie 1:1 umrechnen, weil er rechnet halt in deren. Ja. Woher das weiß, dazu kommen wir gleich.
Und O'Neill meint sofort, wie aus der Pustel geschossen, genau. Wie aus der Pistole geschossen. Ja, das sind doch hier 11.000 Jahre. Ja, nicht ganz. Also grob ja, aber 11.000 Jahre wären 96.426.000 Stunden inklusive Schaltjahren. Habe ich nachgelesen, ja. Aber grob stimmt's. Ne? Das ist ja schon mal das, die halbe Miete, hast du recht, ist selten genug. Und O'Neill, also Carter meint, wie konntest du das jetzt wissen? Und O'Neill nochmal ein bisschen unsicher so, stimmt das jetzt? Und Carter, ja. Daniel auch so, woher wissen sie das jetzt irgendwie? Und Harlan schaltet sich ein, meint, ja, seht ihr hier, es ist alles besser, der Verstand ist auch besser, ne? Ihr seid alle viel besser. O'Neill dann, ja, okay, besser als was? Und ja, Harlan dann, ja, spürt ihr es nicht hier, diese Stärke, ihr seid klüger, merkt ihr das nicht? Und Daniel, ja, also ich glaube irgendwie scheint er recht zu haben. Ich fühle mich nämlich großartig. Und Harlan natürlich, ja, ihr tut es natürlich, fühlt ihr euch super. Ich habe euch ein super Geschenk gemacht hier. Ich habe euch alle besser gemacht. Und ihr fragt dann nochmal nach, wie das denn? Und ja, Harlan so, ja, ich habe euch nicht verletzt irgendwas. Nee, ich habe euch einfach besser gemacht. Ne? Aber ja, O'Neill bleibt dran. Und meint, ja, wie denn hier, was ist hier denn überhaupt los, ne? Harlan so, beziehungsweise O'Neill meint dann, ja, was ist hier los, wird auch ein bisschen lauter und bekommt halt keine Antwort so richtig auf seine Frage und will dann, glaube ich, auch zusammen mit SG-1 so gehen, sagt so, ja, das war's hier, nach dem Motto, wir sind weg, wir gehen und, ja, lässt da den Harlan so ein bisschen stehen. SG-1 geht auf das Tor zu und, ja,
Ja, sie haben auch plötzlich, ne, also man sieht sie das nicht aufheben, aber sie haben wohl die ganze Equipment eingesammelt, nein, ne?
Ja, stimmt.
Die haben ja die Waffen dann plötzlich in der Hand. Also er hat zwar gesagt, Weapons this way, ne, folgt mir, aber...
Genau. Und die meint auch zu Carter, ja, wir gehen jetzt hier, hinter denen läuft Harlan so die Treppe auch hinauf zum Stargate und hier meint, warte, hier, du, hier, ihr könnt nicht weg. Ich kann, ihr könnt nicht gehen, es ist zu unsicher. Und Daniel fragt nach, warum das denn? Und ja, Harlan, ja, zu seiner Zeit alles auf jeden Fall, ja, müsst ihr jetzt noch nicht wissen. Derweil öffnet sich das Wurmloch, also wahrscheinlich die Erde wurde angewählt. Und ja, Sam gibt den Code ein, da um die Iris zu öffnen. Und ja, dann beginnen sie auch durchzugehen. Und ja, Harlan nochmal so hinterdrein, ja, ihr werdet zurückkommen, ist sich da ziemlich sicher. Und hier, du kannst mich doch hier nicht alleine lassen. Und ja, dann schließt sich das Tor und der Harlan steht da etwas betröppelt jetzt alleine da, meint noch so kurz, oh je, und dann haben wir einen Szenenwechsel.
Eine Sache habe ich in der Szene verschnarcht. Er sagt ja irgendwann, ne, von wegen, hey, hier, manchmal bei diesem Prozess bleibt ja manchmal das Herz stehen und das ist natürlich, erfahren wir später, totaler Schwachsinn.
Ja.
So, wir sind in der Krankenstation. Alle Teammitglieder sind da. Dr. Fraser, ja, hier steht Hovering, also lehnt sich über O'Neill und fragt ihn auch so, ne, Colonel, wie fühlen Sie sich? Und er sagt, ja, hey, hier, besser als in meinem ganzen Leben bisher und das macht mir ein bisschen Sorge. Und ja, Fraser sagt dann hier, das hier macht mich auch ein bisschen besorgt und sie reicht ihm das Stethoskop, mit dem sie ihn vorher abgehorcht hat und er nimmt es dann und setzt sich das selber auf die Brust, also er stöpselt sich in die Ohren und hört dann seinen eigenen Herzschlag und ja, I don't hear anything. Wie kann das denn besser sein? Bin ich tot? Sagt er dann. Ja, Fraser sagt dann, keine Ahnung, macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme erstmal eine Blutprobe und sie nimmt dann eine Spritze. Interessanterweise sieht das so aus, als würde sie Luft erstmal in seine Vene pumpen, bevor da irgendwas wieder rauskommt. Na, also, ja, Luft in die Blutbahn schießen, das wäre ja so ein Dr. Warner-Move, aber...
Vielleicht hat sie bei ihm gelernt.
Ja, das mag natürlich sein. Es kommt auf jeden Fall kein Blut raus, sondern irgendein weißes, milchiges Zeug und und hier, Gott, hier, ne, was zur Hölle ist das, macht das aus mir raus und Fraser ordnet dann an, dass sie irgendwie dann hier einmal geröntgt werden sollen und Tialk sieht man im Hintergrund, der irgendwie an sich an seinem Bauch rumfummelt, so rüberstreicht und Carter könnte sich, ja, was hat der wohl mit uns gemacht und Fraser beruhigt sie alle und Tialk sieht man und er hebt sein Shirt hoch und ihm fehlt die Bruttasche für sein Gua'uld. Das stellt er dann auch irgendwie fest. Und O'Neill macht dann einen auf Terminator und nimmt sich eine, hier steht Knife, was natürlich Quatsch ist, ne? Er nimmt sich ein Skalpell und schneidet sich einfach mal den Arm auf. Und wie bei Terminator kommen da drin Maschinenteile zum Vorschein. Ne? Also Hydraulik, Stängchen und Kabel und hast du nicht gesehen. Ja, Carter total entsetzt, aber O'Neill zeigt dir dann, was da drin ist. Und Fraser, ja, sieht das auch und alarmiert dann erstmal die Security und Danny, hey, was soll denn das? Wir sind's doch. Und Fraser total entsetzt und in Panik, so fängt, nein, bleib weg von mir. Und das Security-Team kommt an und ihr sagt den Stand down, aber Fraser sagt dann, nee, hier, die kommen erstmal. Belated Order, Hammond kommt dazu und Fraser berichtet, dass das nicht O'Neill wäre. Und ja, der O'Neill sieht das aber nicht ganz anders. Und ja, Hammonds Blick fällt auf die Ampulle mit dem, in Anführungszeichen, Blut und sagt dann auch, would you call that human blood? Und Fraser sagt dann, ja, hier, ich glaube, das sind alles Betrüger, Gaukler, was auch immer. Na, der zum Beispiel hat überhaupt gar keinen Herzschlag und Hammond befiehlt dann, dass SG-1 in einen Holding Room gepackt werden soll und eine Wache davor. Und SG-1 beschwert sich so ein bisschen und ihr versucht es dann mit Infos, die er so über Hammond hat und ihn zu überzeugen, dass er es ist und aber Hammond sagt dann ganz klar hier, any resistance by any of you will be met with deadly force. Also der lässt sich da überhaupt nicht drauf ein, SG-1 wird abgeführt und ja, nur das Security Team hinten rein und Szenenwechsel.
Also ist es doch nicht mehr der Teddybär jetzt, oder? Das war doch eigentlich, ja. Er ist jetzt wirklich General.
Ja, der ist nur, das, für Menschen ist der nur ein Teddybär. Für Maschinen, da hat er nichts übrig für.
Ah, okay. Na gut, hat vielleicht immer Probleme mit Technik. Was O'Neill noch gesagt hat, um ihn zu überzeugen, dass er eben O'Neill ist, dass die Enkeltöchter wohl von Hammond Tessia, Tesha oder so und Kyla heißen.
Genau. Ja, genau, er hat erzählt, ne? So wegen, dass er ein paar Infos rausholt, ihn zu überzeugen, dass er wirklich O'Neill war.
Ja.
Wäre, aber man lässt sich nicht überzeugen.
Jetzt ist es wohl etwas später. Ja, Janet und Hammond beobachten SG-1 über den Computer, also über die Kamera, die da in der Brick, sage ich mal, hier, also in der Zelle oder ja, ist. Hammond sagt auch, ja, sie klingen eigentlich hier wie unsere Leute und bestimmt glauben sie auch das, dass sie eben SG-1 sind. Könnte natürlich auch ein Gua'uld-Trick irgendwie sein, ne? Und ja. Er weiß eben nicht, was er so glauben soll, ne? Also, na klar, hier O'Neill hatte mit den Enkelkindern, mit den Namen, das hat gestimmt. Wo hätte er es sonst irgendwie her erfahren können, wenn es eben nicht der echte Jack ist? Aber, ja, Fraser weist nochmal auf die Gefährlichkeit hin hier der Gua'uld, ne? Die sind extrem gefährlich hier, man sollte da wohl wachsam bleiben und sie erstmal hier behalten. Hammond würde das in Erwägung ziehen, genau. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Wir sind, ja, eine Art Warteraum oder so immer noch da. Und es sei eben unglaublich, irgendwie sagt Daniel hier, er fühle sich eben wie er selber, ne? Also nicht wie irgendwie jemand anders, sondern er fühle sich eben wie Daniel halt. Sogar etwas besser. Carter schaltet sich dann ein, sagt, ja, das hatte der Haaland ja auch irgendwie gesagt, dass er uns verbessert hat. Und ja, warum hat er das Aber das, hey, das macht jetzt auch keinen Sinn, warum Daniel fragt, warum er es nicht einfach gesagt hat. Hat er ja, aber gut, vielleicht hat er nicht so gut zugehört. O'Neill fügt nochmal hinzu, irgendwie, dass es ein scharfsinniger kleiner Zwerg sei. Ja, so könnte man ihn auch bezeichnen. Wobei, so klein war er auch nicht, ja. Irgendwie will Carter jetzt auch, merkt an, ja, wissen Sie hier, Colonel, der General Hammond, der ist da wohl nicht so verantwortlich dafür, dass wir eingesperrt sind. Das ist halt so nach dem Motto die Regelung. Und die sagt nochmal, ja, ich weiß doch hier, wer ich bin, ne? Carter meint, ja, ich bin doch auch hier. Ich fühle mich auch wie Sam Carter. Teal'c spielt wieder so an seinem Bauch herum. Muss sehr ungewohnt sein für ihn. Und ja, dann sagt sie auch, ja, hier, aber die Beweise, also Harlan muss unser Bewusstsein oder so in diesen Körper hier, was auch immer das ist, übertragen haben. Ja, und die fragt auch nochmal nach hier, wir sind doch wie Maschinen, haben sie das nicht hier vorhin gesehen? Derweil erkundigt sich Daniel nach Teal'c und der ist verwundert so, hä, okay. Ja, und Daniel sagt, ja, hier, du hast doch deinen Gua'uld verloren und ist es nicht super, Neuanfang für dich. Und Teal'c meint, es wäre für ihn jetzt auch eine Art Geschenk. Daniel fragt nochmal, hier ist es nicht so, dass du irgendwie etwas, einen Verlust irgendwie verspürst, ne? Der tastet sich da ja auch immer so rum. O'Neill wird wieder etwas lauter. Um Himmels Willen, Daniel hier, bin ja froh, dass du so begeistert bist, aber Zeit für einen Realitätscheck. Wir werden von unseren eigenen Leuten gefangen gehalten. Daniel nochmal, ja, hier, die können uns nicht hier immer für immer festhalten und ja. Jack so, hä, okay, warum denn nicht, ne? Was glaubst du denn, was passiert irgendwie? Bestimmt würde da der militärische Geheimdienst irgendwie auch nochmal mit uns irgendwas planen oder weitermachen, ne? Also ist da sehr besorgt. Aber Daniel lässt sich da nicht so von seiner Schiene abbringen. Er meint, ja, wir haben doch Rechte und ja, und hier so, ja, von welchen Rechten reden sie da? Carter will sich auch da einschalten. Wir sind hier immer noch, aber wird unterbrochen. Und O'Neill sagt, ja, menschlich. Ist es das, was du sagen wolltest? Ja, und dann leuchtet es auch der Carter jetzt ein oder sie gewinnt die Erkenntnis, dass eben das Harlan eben gemeint haben muss mit hier, ich weiß, ihr werdet zurückkommen. Dann sehen wir Hammond zu dieser Arrestzelle gehen, da in einem Flur. Er spricht dann mit O'Neill, also der geht da rein, sagt auch hier Colonel O'Neill oder wer auch immer sie sind. Und er habe eben beschlossen, hier mit SG-5 ihn zurück nach P3X989 zu schicken.
Was? Nee. Hm? Er sagt, Colonel O'Neill, whoever you are, I've decided to send SG-5 back.
Ach so,
ja. See if they can shed any some light. Also es geht überhaupt nicht um die, also man wird sich halt SG-5 ausschicken, um zu gucken, was denn da passiert sein könnte.
O'Neill meint, das wäre ein Irrtum. Und Hammond fragt dann nochmal nach, warum. Ja, dieser alte Harlan hier, der hat irgendwas mit uns gemacht. Und Hammond so, hä, wer, Harlan? Ja, und Daniel, ja, dieser Ureinwohner, dem wir da begegnet sind.
Ja, die Übersetzung ist aber wirklich scheiße. Also der native der Bewohner.
Halt. Ja, Carter sagt nochmal hier, wir glauben eben, dass unsere Präsenz irgendwie da in diese künstlichen Körper übertragen wurde. Hammond fragt danach, wieso sollte irgendjemand das tun? Daniel meint nochmal, ja, vielleicht meint er irgendwie, er täte uns einen Gefallen oder so. Und also er habe da wirklich lange Zeit auch verbracht und bestimmt sei er auch künstlich, ne? Ja, Carter sagt nochmal, das würde auch erklären, warum der Harlan da irgendwie 11.000 Jahre alt sei. Hammond fragt nochmal nach, hä, was? Und O'Neill dann, ja, General hier, ich denke, es ist zwingend erforderlich, dass wir auch mit zurückgehen, bevor dann da weiter diskutiert werden kann, fallen alle vier von SG-1 so zu Boden, halten sich so die Köpfe, also denen scheint es nicht so gut zu gehen, müssen mal wieder geölt werden, was auch immer.
Ja, sie halten sich auch den Brustkorb, also irgendwie Probleme beim Atmen, obwohl das ja eigentlich gar nicht sein kann, aber das alles später.
Ja, und Hammond sagt dann zu einem Airman, er solle doch hier Doc Fraser holen und ja, der Blick geht zu Sam dann, die aussieht, als hätte sie nun auch Atemprobleme, ne? Teal'c ebenso und Daniel hält sich so die Ohren zu, schüttelt den Kopf dabei und O'Neill meint nochmal, ja, General, wir müssen zurückgehen. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
Wir sind im Gelbraum und wir sehen, dass ein paar andere irgendwelches Militärpersonal ihnen zum Stargate hilft. Ne? Und Hammond sagt dann, hey, wir werden ihnen ein Team in einer Stunde nachschicken. Und sagt der O'Neill, nee, riskieren Sie nichts. Herr befiehlt dann, das Gate zu öffnen. Und ja, wieder der Chevron-Guy, der sagt Stand by. Der Chevron-Guy, das ist auch geil. Wir sind dann wieder in Harlans Compound am Stargate und SG-1 taumelt durch das Wurmloch und liegen vor dem Stargate und also sie fangen dann an, sich wieder zu bewegen und Tiak stellt dann fest, dass seine Stärke wieder zurückkommt. Und Carter stellt dann ganz lapidar fest, ja, we ran out of energy. Daniel weiß natürlich wieder technisch nichts anzufangen und ja, Carter erklärt dann, ja, hey, hier, dem Körper sind Maschinen, na, sie brauchen Energie und die scheint wohl hier zu sein. Und dann taucht auch wieder Harlan auf und begrüßt sie wieder, kommt Raya und erklärt ihnen, ja, da, hier gehören sie doch hin und das wäre der einzige Ort, an dem sie sein können. Und O'Neill greift sich Harlan, drückt ihn an die Wand und ja, du, so. Und ja, Harlan lässt sich aber davon irgendwie nicht so wirklich beeindrucken. Er sagt dann, ja, ihr habt eigentlich viel zu lange gewartet. Er hat sich schon Sorgen gemacht. Fühlt ihr euch denn jetzt besser? Und ja, und ihr, ja, besser. Ey, was hast du uns angetan? Und Harlan, ja, sie sind ärgerlich, verärgert. Und ja, hier, warum denn nicht? Und ja, so ein bisschen Geplänkel zwischen den beiden. Und, ja, Carter fordert dann auf jeden Fall, nee, Carter stellt dann fest, hier, der Colonel soll bitte den Harlan nicht kaputt machen. Der könnte doch als einziger ihr Bewusstsein zurück in die regulären Körper zurück verschicken und so. Und Harlan sagt dann, nee, das könnte er nicht. Das ginge nicht und hier aber trotzdem, der besteht drauf, well, transfer us back now und er sagt, nee, das geht nicht, das ist permanent und hier, ich will das nicht hören und nur er klatscht so Harlan ein paar Mal gegen die Wand und Harlan sagt dann auch, hey, hier, du machst mich kaputt und ja, und hier lässt dann auch von ihm ab und Harlan sagt dann nochmal, ihm tut das leid, aber die Originalkörper sind weg, sie werden vermutlich zerstört oder sowas. Das wäre alles Part des Prozesses und ja, ne, das wäre wohl so das, was sie seien und das wäre alles besser. Kommen wieder zum Szenenwechsel, wir sehen einen Korridor in Harlans Compound und das SG-1-Team folgt Harlan durch die Gänge und ja, ne, von wegen, sagt er irgendwie, this way, around the corner, just a few more steps and home again. Wo ich mir auch denke, ja, was heißt denn home again? Naja, auf jeden Fall kommen sie an den Ort an, wo sie aufgewacht sind, auf diesem Labor mit den Liegen. Und ja, dann sagt er, ja, ruht euch aus, ihr seid noch nicht voll aufgeladen. Und na, hier. Dann meldet sich der Computer, also eine Computerstimme, so ein Alarm. Ja, hier, Attention, es gibt wohl irgendwo einen Leck und in Section 2 und Harlan sagt dann, ja, hier Section 2, hier seht ihr nun, warum ich euch brauche. Na, ich kann das gar nicht alles alleine machen und ja, hier, ihr werdet euch bald besser fühlen und dann geht er auch. Also er verlässt durch eine Tür das Labor und er dreht sich nochmal um und sagt dann, hey, das braucht nicht, wird nicht lange dauern. Und ja, O'Neill legt sich aber nicht hin. Daniel weist nochmal darauf hin, hey, hier, wir sollen uns doch irgendwie erholen, Energie aufladen. Und Carter dann geht noch ein bisschen darauf ein, dass das Ding hier wirklich irgendwie kaputt ist. Wovon sie das jetzt ausmacht, außer dass es alt ist, ne? Also von wegen ist jetzt nicht so, als lägen irgendwelche Rohre oder auf dem Boden oder irgendwelche Kabel, die aus der Wand hängen und ne? Naja. Ne, sie sagt auch, hey, hier hat das ganze Ding hier irgendwie jahrhundertelang irgendwie zusammengefuddelt. Na, der wird wohl verzweifelt sein. Und hier dann, ja, hey, hier, lassen wir das ganze Ding doch verfallen. Tiak stellt dann das Offensichtliche fest, nee, dann würden wir Harlan und uns zum Tode verurteilen. Und Tiak scheint sich so ein bisschen in seinem Schicksal zu ergeben, ne? What's done is done. O'Neill ist aber immer noch verärgert und ja, geht dann auch, verlässt dann auch das Labor und Daniel fragt dann auch, wo geht er hin? Und ja, ich suche Harlan und er sagt dann aber auch, nee, ich will nur von Roboter zu Roboter mit ihm reden, ne? Also keine Bange. Ja, Daniel ist am Grinsen und Carter fragt dann, hier, was ist denn los? Und ja, nichts hier, aber mir fiel gerade so ein, so, ja, 11.000 Jahre Leben, uiuiui, das ist schon eine ganze Menge. Und, aber Carter, ja, wir hätten ja Zeit, uns anzupassen. Und, ja, Daniel, ja, der menschliche Körper wäre ja auch nur eine Maschine. Ein Gefäß für unser Bewusstsein, ein organisches, aber ja, es tut, was man will und es braucht auch Kraftstoff und Carter sagt, das ist trotzdem nicht dasselbe und ja, man diskutiert so ein bisschen und ne, ob man denn Unterschiede und dann kommt sie drauf, ne, hast du dich zum Beispiel hungrig gefühlt oder durstig und das ist auch sowas, das habe ich mir im späteren Verlauf irgendwo aufgeschrieben, so von wegen, ne, Daniel verneint das ja, das ist natürlich auch dumm, also wenn man einen mechanischen Körper hat Und da Hunger, natürlich hat man da keinen Hunger und Durst in dem Sinne, weil man braucht ja nichts. Aber so einem Roboter sollte man doch schon irgendwie einen Indikator, und sei es in Form von Hunger sein, wenn du doch ein menschliches Bewusstsein hast, dass du weißt, hey, es ist Energie Zeit jetzt mal, genau, ich habe zu wenig Energie, ich müsste mich jetzt mal wieder irgendwo anklemmen oder so. Das ist natürlich schon irgendwie ein Flaw im Design. Ohne Warnung steht Tiag auf und geht dann auch zur Tür und Tiag antwortet aber nicht und geht dann einfach. Und keine Ahnung, die beiden gehen ihm ein paar Sekunden später hinterher, aber sehen ihn im Flur nicht mehr. Ja, wir haben einen ganz kurzen Szenenwechsel zu Tiag, der an irgendeiner Wand lehnt und sich den Bauch hält und auch wieder hier kräftig atmet und er hat so Schüttelfrost und ballt seine Fäuste, also ihm scheint es nicht wirklich gut zu gehen. Ja, wir wechseln direkt wieder zu Harlan, der irgendwas repariert, ne, mit so einer großen, so einer großen Zange. Und O'Neill steht daneben und ja, sie reden so ein bisschen darüber, ne, warum sind sie denn so besessen von ihren Körpern und ja, so ein bisschen hin und her. Und Daniel und Carter kommen auf jeden Fall an und Harlan freut sich darüber, dass sie ein bisschen die Station erkunden und ob man sich denn jetzt besser fühlt. Und aber Carter geht da auch irgendwie jetzt nicht wirklich groß drauf ein. Man fragt dann, wo ist denn Tiag hin? Und Harlan mischt sich ein, ne, der ist irgendwie anders. Und O'Neill, also es ist irgendwie so von wegen so ein nicht symmetrisches Gespräch. Also jeder hat irgendwie seine eigene Thematik. Nur O'Neill fragt dann, hey, warum hast du uns das Ganze überhaupt angetan? Und Harlan erklärt dann so ein bisschen, dass die Biosphäre des Planeten Leben nicht mehr unterstützen konnte. Und deshalb haben sie dann dieses Projekt unternommen, damit die Leute halt in mechanischen Körpern weiterleben könnten, obwohl der Planet selber irgendwie sterben würde.
Was ich mich da gefragt habe, der Harlan, der macht da ja irgendwas mit Kleber oder einen Rohr, der werkelt da ja rum. Warum hat der da genau Handschuhe an? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil er ist ja eigentlich ein Roboter, aber mysteriös.
Ja, kein Problem, aber du musst ja auch sowas dann reparieren, ne? Also was ich weiß, ne? Du hast ja, klar könntest du auch als Roboter, reiner Roboter da rumlaufen, aber ne, was ich weiß, es kommt ja später auch noch dazu, dass es da, ne, gesagt wird, hey, ich muss dich reparieren oder so, aber das ist ja später, du musst es ja auch reparieren. Und vor allen Dingen, wer weiß, ob das auch wirklich eine reale Haut ist, ne? Also von wegen, ob das vielleicht nicht irgendwie auch ein Sensorpolymer ist, ne, was ich was, du könntest über die Haut fühlen, wie du es als Mensch auch könntest, ne? Das heißt, du könntest Unebenheiten spüren, Lücken fühlen oder irgendwas, Vibrationen, die da nicht hingehören oder ähnliches, ne? Also wenn die beschädigt ist, muss man es reparieren, naja. Und Carter erkundigt sich, wie viele denn originalerweise da gewesen wären, und das wären wohl ein paar tausend, und wobei, ihre Frage ist auch irgendwie so von wegen, ja, wie viele waren denn ursprünglich da? Ja, von den Robotern, von den Menschen, oder? Aber Harlan zieht das auf die Roboter und sagte, ja, es gab irgendwie Probleme mit dem Transfer-Prozess und manche gingen verloren, und dann nennt er so ein paar Namen, und wir konnten auch Hubald hier, diesen Creator, nicht reparieren, und deshalb wären halt viele Dinge verloren gegangen.
Der übrigens wohl benannt wurde nach dem Astronomen Edwin Hubble. Ihr kennt ja alle das Hubble-Weltraumteleskop, würde ich mal schätzen. Ja.
Ist das nicht abgestürzt? Haben das nicht die Leute von MST irgendwie über den Haufen gefahren?
Wer weiß.
Ja, Carter erkundigt sich dann weiter, wo sind denn alle? Und man sagt, ja, manche sind durch den Ring, ne? Die hätten irgendwie Portable Energy Sources mitgenommen und aber kam nicht mal nach Hause, obwohl er ewig gewartet hat. Und ja, andere hätten das Gift, also das Geschenk nicht akzeptiert und haben sich dann irgendwie ended their existence. Also die haben sich dann selber wohl umgebracht und Daniel dann, ja, wie denn? Und
ja, ich glaube, ich weiß, warum die nicht zurückgekehrt sind. Die hatten auf dieses Gerede einfach keine Lust. Die haben gesagt, komm, ich gehe einfach weg. Und tschüss, Harlan.
Ja, naja, okay, Harlan erklärt dann, wobei ich mir denke, warum haben die das dann so gemacht? Also, aber man hätte sich auch anders umbringen können, aber er sagt, ja, die sind irgendwie nach draußen gegangen, ohne Power Source, und irgendwann ist die Batterie dann wohl. Nur andere haben sich für die Station geopfert, ne, also vermutlich irgendwelche Unfälle oder sowas, ne. Er sagt doch, dieser Wallace, der Letzte, wäre wohl ein Unfall gewesen. Und er wäre seitdem allein gewesen. Und jetzt wäre alles besser, weil, sie sind ja jetzt da, und fragt dann Daniel auch so, hey, hier, hältst du das mal gerade? Und Daniel, fängt dann auch an, ein bisschen zu helfen und Harlan total begeistert, kommt raja. Und ja, ja, wir schaffen das schon, sagt er. Er erklärt nochmal, ja, man muss in der Nähe der Powers House bleiben, ne, im Falle dafür, dass sie kaputt geht, ne, weil man müsste reparieren und sowas. Ich dachte mir erst im Moment so, hey, ist doch scheißegal, wenn du irgendwo weit entfernt bist von der Powers House, kaputt ist kaputt, also es lädt dich ja nicht auf, aber es geht natürlich um den Reparaturgedanken. Ein paar Stunden könnte man zwar ohne, aber O'Neill, ja, hey, wir wollen nach Hause und also O'Neill akzeptiert das einfach immer noch nicht, ne? Harlan hat jetzt mehrmals gesagt, hey, die Körper sind kaputt und das funktioniert so nicht und ja, so ein bisschen Geplänkel und ja, aber das ist doch hier ein Geschenk, ne? Unsterblichkeit, 11.000 Jahre und weiter. Kommt wieder ein Alarm und Coolant Leak ist es wieder. Und interessanterweise sagt der Roboter, der Computer jetzt nicht, wo es ist, ne? Das hat er beim letzten Mal irgendwie gesagt, aber Harlan sagt dann, oh, das wäre ganz, 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 ganz schlecht. Aber woher er das jetzt weiß, weil der Computer sagt halt wirklich nur Attention Coolant Leak, ne? Also nicht von wegen Disastrous und ja. Hast du nicht gesehen.
Der spürt das.
Ja, kann sein, aber wozu brauche ich dann überhaupt die Stimme? Ja, ne, aber er erklärt dann, hey, das wäre wohl die Power Source und er hätte sich zu lange da die vernachlässigt und ja, wir müssen uns beeilen, sonst würden alle sterben, sagt er. Und dann kommt es auch zum Szenenwechsel.
Wir sind in diesem Raum mit diesen Computern, diesen Steampunk-Computer-Gedöns. Harlan meint dann, ja, er glaube hier irgendwie der Thermokompensator, da gäbe es eine Fehlfunktion. Er geht zu dem Computer und ja, irgendwie Röhre 18 sei verloren, zieht da irgendwie Wärme aus dem Planetenkern an. Da muss das irgendwie entlüftet werden, das System. Der Oberflächenwind treibt da irgendwie sauren Regen irgendwie in dieses Belüftungssystem rein. Ja, die Ventile seien irgendwie auch zugerostet. Also ganz viel ist da wohl im Argen. Carter fragt nach, was hält uns hier überhaupt aufrecht, also was klappt hier irgendwie noch überhaupt? Und Harlan sagt, ja, das gäbe hier wohl Reserveenergie, eben wie auch bei der Rückkehr von der Erde. Und der Computer piepst wieder hier, nicht viel Zeit irgendwie. Und Daniel fragt, ist es schon mal vorgekommen? Aber Harlan meint, nee, eigentlich seitdem hier Wallace noch lebte, da war das wohl noch nicht so. Also er habe ihn auch wohl da erschaffen, um eben die Sachen gemeinsam da zu reparieren. Man müsse nun zusammen zu arbeiten. Jack beginnt nun zu versuchen, da Knöpfe zu drücken und Harlan schlägt ihn ein bisschen auf die Hand. Sie hier, helft mir. O'Neill jetzt mehr oder weniger, ach ja, mein Gott, na schön, von mir aus. Wo ist T'Alk überhaupt? Wir könnten ihn doch brauchen. Harlan will eher so das Thema wechseln. Ach, spielt irgendwie keine Rolle für uns. Der sei eh anders. Und was machen die jetzt, fragt Carter. Laut Harlan müsse man eben diese Entlüftungen da, die meisten abschalten, irgendwie neu nochmal öffnen, umleiten auch, zieht dann so eine Karte heran und zeigt auf dem Bildschirm, ja, da müssen wir irgendwie lang. Und Carter fragt, wie man diese Öffnungen da, wie man das dann aufmacht. Und laut Harlan eben ist es eine automatische Steuerung irgendwie, die funktionieren da nicht mehr. Das sei eben alles zugerostet, hat er eigentlich eben auch schon gesagt. Naja, man müsse die Entlüftungsschächte da öffnen und zwar von Hand. Man solle eben den Verstand nutzen. Also hier, nutzt euren Verstand, sagt er. Er habe dafür gesorgt, also wahrscheinlich auch, dass sie irgendwie cleverer sind. Und ihr habt jetzt irgendwie alle Antworten, die ihr braucht. Geht los, komm, hinfort, sagt er auch. Fand ich sehr interessant im Deutschen. Hinfort. Klingt dann wie so ein Mittelalterfilm. Naja.
Genau.
Passt zu dem auch irgendwie, zu dem Typen. Okay, und dann Sam und Daniel rennen dann weg. Jack sitzt doch so da. Harlan fuchtelt da mit den Händen. Dann steht Jack auf, geht auch weg und der Harlan arbeitet da weiter am Computer und sagt dann auch nochmal hier, oh je, ist wohl ganz schlimm hier die ganze Sache. Und dann haben wir kleine Szenen, verschiedene, in einer Halle. Da ist jetzt nun Sam und Daniel, die laufen einen Flur entlang, bleiben da stehen, wissen wohl nicht so recht, wohin, schauen sich so eine Minute lang um. Dann zeigt Daniel auf einen anderen Flur und meint dann, ja, hier lang. Sie machen dann ein paar Schritte, gehen da in diese Maschine und wieder ein Szenenwechsel vor dem Computer. Da ist, also man sieht auf dem Bildschirm, das ist irgendwie so eine andere Sprache, ja. Und auch eine Warnung gibt es irgendwie, der Druck steigt auf ein kritisches Niveau und Druckwerte sind bei 4 Hubald. Also das ist da auch eine Einheit wohl, nicht nur ein Name, sondern auch eine Maßeinheit. Ja, zurück in der Halle, ja, wir sehen Jack schaut so über eine Brücke und da sind wohl 2 Stockwerke und er springt dann da von da oben runter, landet auch auf den Füßen, sieht auch ziemlich geschockt aus, dass das so easy ging und rennt dann den Gang weiter. Zu der Szene dann noch später etwas in der Trivia. Wieder ein Computerwechsel, genau, ein Szenenwechsel. ja, jetzt sei der Druck noch höher, irgendwie 6 Hubald-Einheiten, Achtung, wir sind wieder da, wo Sam und Daniel entlang gehen, diesen Flur. Der meint dann, ah, hier, da ist es und da sehen wir jetzt einen größeren Lüftungsschacht. Ja, mit einem großen Metalldeckel ist der so abgedeckt und auch verschraubt ist der wohl. Daniel schafft es dann, diesen Deckel so abzubrechen, also hat auch, natürlich wurde er auch verbessert, hat dann mehr Kraft bekommen. Ja, hast du das gesehen hier zu Sam? Und sie nickt dann und sagt nochmal, hier, Daniel, nimm den Deckel ganz ab. Ja, er schaut dann da rein, also macht den Deckel ab, steckt seinen Arm da in so ein Loch rein und sagt nochmal, ja, hier, der Harlan hatte wohl recht, es ist sehr viel Rost da. Ich fühle das, fummelt da an so einem Ventil wohl anscheinend rum. Dann sind wir wieder in einer anderen Halle. Da sehen wir den Jack jetzt entlang gehen, der auch dort so einen Lüftungsschacht findet und diesen Deckel da aufmacht, also ähnlich wie Daniel, steckt da seinen Kopf hinein und wir springen dann wieder. Also es geht hier wirklich hin und her, sekündlich eigentlich bei Daniel und Sam, die jetzt da aus dem Inneren des Lüftungsschachts, der Daniel versucht irgendwie das freizulegen und meint dann, ja, er habe es geschafft. Nun bei dem Computer zurück, irgendwie, ja, der Druck steigt noch mehr als eh schon. Nochmal eine Warnung hier, 8 Hubald-Einheiten wären das jetzt. Zurück zu Sam und Daniel, der jetzt wieder diesen, also Sam schließt jetzt diesen Entlüfter, macht den Deckel da wieder drauf. Ja, es bebt, wackelt da etwas. Und wir sehen jetzt nun, wie Jack da bei seiner Entlüftung da woanders das auch ja entlüften will. Ja, dann wieder diesen Computer irgendwie. 10 Hubald-Einheiten sind es jetzt, ne? Also Harlan drückt da nochmal einen Knopf, vielleicht bringt das ja was.
Wobei das interessant ist, dass sie sich überhaupt nicht komplett trennen. Also dass Carter halt mit Daniel unterwegs ist. Ne? Das ist so irgendwie so ein... So ein Vorurteil, was vermutlich noch in den Köpfen drin ist, ne? Also Carter könnte das als schwache Frau ja überhaupt nicht alleine halten. Das sind alle Roboter. Die können vermutlich von der Stärke her genau
dasselbe,
ne? Ja. Das heißt, man hätte auch 3 Dinger entlüften können
eigentlich gleichzeitig. Schon. Wahrscheinlich schneller wären sie gewesen, ja. Übersteuern sie das Ablassen vom Dampf jetzt, sagt die Stimme. Und jetzt wieder zurück bei Jacks Entlüftung. Da hat er immer noch so eine Hand in dem Rohr, friemelt da rum und meint jetzt, nee, noch nicht, Harlan, noch nicht. Dann sehen wir eine große Dampfwolke da oder Welle, die da auf Jack trifft, ihn auch zu Boden wirft. Also da ist wohl ordentlich Druck drauf hier. Der schreit auch, hat Schmerzen. Okay, ja.
Ja, das habe ich mir erst später aufgeschrieben bei einer anderen kurzen Szene. Aber das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also warum sollten Roboter irgendwie, warum programmiert man Roboter mit Schmerzen? Also ja. Das ist auch die Szene, wo ich mir aufgeschrieben hatte, so von wegen, es wäre eher sinnvoll, den Hunger einzubauen, ne, von wegen Batterie leer oder sowas. Aber das mit den Schmerzen macht null Sinn für einen Roboter.
Ja, die haben diesen Gefühlschip von der Borgkönigin oder so.
Ja. Ja, oder ist es eher, oder ist es mehr sowas von wegen, das ist noch in deinem Kopf. Also du wirst geschlagen oder gehauen oder wobei, dann hätte O'Neill auch, wo er sich den Arm aufgeschnitten hätte, schreien müssen, ne, weil sowas tut ja auch weh. Aber kann natürlich sein, dass das einfach noch in deinem Kopf ist. Ne? Also du merkst eine Verletzung und dein menschliches Bewusstsein sagt sich au, au, ne? Also. Mhm. Vielleicht ist das auch sowas.
Aber bei sowas stelle ich mir dann immer die Frage, wenn du dann räumlich, oder auch die sind ja planetentechnisch dann ja getrennt, die sind dann ja kurz auf der Erde, da müsste das ja auch irgendwie dann so getrennt sein, ich weiß nicht, ja. Aber theoretisch könnte es auch so sein. Oder dass es nach einem, dass man sich so dran gewöhnt und dass es dann irgendwie schwächer wird, könnte ja auch sein, ja. Ja, wird nicht so ganz beleuchtet hier. Man muss es einfach so hinnehmen, wie man es sieht, ja. Jetzt geht's richtig ab hier. 12 Hubald-Einheiten nun, also irgendwie, das steigt trotzdem weiter. Jetzt wieder Szenenwechsel, aber Jack ist da ja immer noch und dann sehen wir T'Alk, wie er auf einmal da auftaucht und den O'Neill da wirkt. Und ja, der so, T'Alk, hier, mein Gott, was machst du da? Computerstimme nochmal, hier, katastrophales Kühlmittelversagen, da steht bevor. Harlan sieht natürlich besorgt aus, wieder rübergesprungen zu Jack und Daniel, der sieht da so unbenutzte Rohre. Jack steht dann auf, als T'Alk wieder auf den zustürmt und meint da ja, komm schon T'Alk, was soll das? Und hat sich jetzt so ein Rohr genommen. Der O'Neill schlägt da auch relativ hart zu auf den T'Alk, aber ja, der streckt so seinen Arm aus und dann sieht man, wie dieses Rohr sich einfach nur verbiegt. Jack ist darüber natürlich geschockt, wird dann von T'Alk gegen eine andere Wand geschleudert, hat auch Schmerzen und schreit dann, ja, und dann T'Alk bricht da irgendwie so eine Reihe da von dem Rohren und dann irgendwie, da kommt auch dieser Dampfstrahl, sag ich mal, heraus und dann wieder diese Computerszene da, wo der Harlan ist, da sehen wir jetzt auch auf dem Bildschirm visuell, dass das alles nicht so gut ist gerade, ne, ein roter Balken da, aber der verschwindet wieder, also ist der Druckausgleich irgendwie ist da wohl geschafft, der rote Balken geht wieder zurück und die Stimme sagt es auch, ja, hier genug Druck wurde abgelassen, geschafft und kommt Raya, sagt die Stimme auch. da weiß man wahrscheinlich, wer diese Sache programmiert hat. Ja,
ja, aber die Stimme hört nicht nur Harlan, also die scheint wirklich überall zu sein, weil sonst würde Daniel jetzt nicht
was sagen. Hat er wahrscheinlich selber programmiert, der Harlan. Szenenwechsel zu Daniel und Sam. Ja, Daniel so, yeah, wir haben es geschafft. Dann springen wir auch schnell wieder zu dem Kampf zwischen Jack und Teal'c. Der setzt sich wieder auf und dann gleich packt ihn aber sofort der Teal'c wieder, ja, und hält dann sein Gesicht, also nicht sein, sondern Jacks Gesicht in dieses Entlüftungsrohr, ne. Da sieht man da Dampf ausströmen, tut auch wohl weh, ne. Wieder eine andere Szene zu Daniel und Sam, die nun den Jack schreien hören und dann in dessen Richtung rennen. Ja, und dann haben wir erneut einen Szenenwechsel. Wir sind jetzt zurück bei diesem Kampf. Der Teal'c hält Jack da immer noch in diesen, ja, an dieses Rohr so gedrückt. Wird da auch wohl ohnmächtig, wobei das natürlich hier wahrscheinlich der falsche Begriff wäre. Er verliert seine Funktion temporär. Keine Ahnung, wie man es nennen mag. Ja, derweilen schnappt sich nun Teal'c ein großes, ja, so wie so ein Hammer, irgendwie ein Werkzeug ist es wohl, und will da auch hier auf den Jack draufschlagen. Und in dem Moment aber stürmen Sam und Daniel hinein. Pater meint Teal'c nicht und ja, hebt gerade noch so dieses Werkzeug, will gerade zuschlagen, aber anscheinend macht er das dann doch nicht. Ach so, genau, wir sehen jetzt wieder, wie zu Beginn der Folge, dieses Licht und so ein komisches Geräusch, und auf einmal ist es Teal'c, der verschwindet, also nicht alle, sondern nur Teal'c. Da sehen wir nun auch den Harlan stehen. Harlan, ich sag schon Harlan wieder, hat eine Art, weiß nicht, lasermäßige Waffe, irgendwas ist es wohl. Und der Jack hat mittlerweile, er hatte ja Schmerzen, hat sowas wie so ein kreisrundes Loch irgendwie in der Wange auch. Hat mich etwas an Terminator erinnert.
Ja, das ist ja hier einige Anspielungen drauf. Ne?
Harlan meint hier, ach, der Schaden, das kann man irgendwie reparieren, das ist wohl nicht so schlimm. Derweilen legt Jack da seine Hände auf diese Wunde und es gibt so kleine elektrische Funken. Das wird wieder und ihr Freund auch, sagt Harlan. Und was ist mit Teal'c, fragt er O'Neill. Und Daniel, ja, du hast ihn umgebracht. Und Harlan relativ trocken, ja, er hat leider nicht mehr funktioniert. Daniel so, hä, wie wird das, was ist jetzt mit dem, ist er, wenn er tot ist oder was ist da jetzt irgendwie? Ja, Harlan dann so, ja, werdet ihr dann sehen. Also jetzt, wo die Station repariert ist, geht einfach zurück in euer Quartier und wartet. Ja, ihr werdet das schon irgendwie sehen. Dreht sich dann um, der Harlan, und geht weg. O'Neill meint nochmal, ja, behaltet den mal schön im Auge. Daniel dreht sich um und folgt dann dem Harlan und ja, Sam auch. Dann sehen wir Daniel und Sam einen Flur entlang laufen. Ja, so eine größere Tür ist da wohl. Die hämmern dann dagegen und...
Ja, das ist aber schon die nächste Szene.
Oh, habe ich mir gar nicht... Das ist hier gar nicht getrennt bei mir, genau.
Das ist hier fließend weiter. Der Szenenwechsel kommt nach. O'Neill sagt, dass keep an eye on him, und Daniel und... folgen ihm, Carter geht ja auch hinterher. Und dann kommt eine neue Szene, wir sehen nämlich die Tür zu dem Labor. Ja, und sie kommen dahin, die Tür ist geschlossen, und Daniel klopft und sagt, Harlan, mach auf. Und Carter ist auch am Brüllen, und Harlan von der, nee, geht weg. Und ja, Daniel, was tust du da drin? Und ja, es wird wohl alles gut. Und ja, Carter dann, ne, er macht wohl einen neuen synthetischen Teal'c, okay. Harlan versucht sie nochmal wegzuscheuchen, und Carter dann, ja, wie ist denn das möglich? Und Daniel, ach so, ah, stimmt, sie brechen die Tür auf. So war das. Ich habe einfach zu weit runtergescrollt. Na, Harlan, auf jeden Fall, Daniel und Carter brechen die Tür auf, also sie haben ja robotische Kräfte und ziehen einfach die Tür hoch, die drücken sie dann einfach hoch, und er steht vor so einem Inkubator und ja, geht. Na, Carter sieht dann, was da drin ist, nämlich so ein halbfertiger Teal'c, also es ist halt der Darsteller, und der ist mit irgendwelchem Schleim bedeckt, ne, also, ja, geht jetzt, und, ja, aber Harlan, ja, geht irgendwie jetzt auch auf die Frage nicht drauf ein, wie das irgendwie möglich sein, und er sagte, ja, hier, da waren halt zwei Bewusstseinsinhalte, ne, die Kreatur in ihm, zwei Inhalte, und die konnten irgendwie nicht zusammen miteinander existieren, und deswegen sei der Freund halt fehlerhaft gewesen, und er hätte das damals nicht gewusst, dass er anders wäre, und er wird den Fehler halt nicht nochmal machen. Und Carter dann, ja, aber hier, erklär dich doch mal, wie kannst du denn einen neuen synthetischen Teal'c machen ohne das Original? Und wo ich mir dann auch denke, ne, also Bewusstseinsinhalte, ja, ne, also, ist egal, wir kommen gleich drauf, also macht eigentlich wenig Sinn, weil du könntest ja theoretisch, also anstatt das Consciousness einfach nur zu verschieben, könntest du es ja auch irgendwohin kopieren und dann einfach immer wieder,
ja, so aber auf eine Festplatte, so, sowas in der
Richtung. Ja, aber das haben sie scheinbar nicht entwickelt, die Technologie, also es ist halt wirklich ein Copy vom Original zum synthetischen Körper hin, also ohne das funktioniert das wohl nicht, und das ist wohl auch was Carter auffällt. Nur sonst hättest du ja auch die anderen Toten, die sie zu beklagen hätten, ja, einfach aus einer schon. Kopie, die du irgendwo in der Datenbank hast, einfach wiederholen. Ne? Und ihr kommt dazu und sagt dann, hey, Herr, dann mach die Maschine aus. Und ja, aber das ist noch nicht komplett. Und turn it off! Han gehorcht. Und ja, und jetzt antworten sie bitte auf die Frage des Captains. Und ja, bitte zerstört mich nicht. Und ihr würdet dann den letzten Überlebenden einer ganzen Rasse auslöschen. Und euch selber auch. Und ihr wiederholt dann irgendwie nochmal die Frage, die jetzt nicht ausgesprochen wurde, ist, do our bodies, our real bodies exist somewhere? Und Harlan gibt dann zu, ja. Okay, dann pack uns da wieder zurück rein. Und Harlan sagt, das geht nicht. Und Kata, ja, wieso denn nicht? Weil du hast ja unser Bewusstsein aus den Körpern raus, hier in den mechanischen Körper. Warum sollte das nicht funktionieren? Wobei das ist eigentlich eine blöde Aussage, ne? Natürlich, die Leute haben damals Interesse daran gehabt, ihren Körper, also ihr Bewusstsein aus einem biologischen Körper in einen mechanischen zu packen. Wo, ne, also den Umkehrprozess dafür, den hat doch vermutlich gar keiner programmiert. Wozu auch?
Glaube ich auch.
Nee. Naja, und Karl sagt dann, nee, geht nicht. Und Harlan sagt dann, ja, ich zeig euch das mal. Und ja, wir kommen in ein anderes Labor und liegen das SG-1-Team rum. Also auch in den Uniformen. Ne? Die haben alle so ein komisches Tape über dem Mund und liegen da mit geöffneten Augen und blinzeln auch. Und O'Neill geht zu seinem Original ja rüber und zieht sich dahin. Hier übrigens das Double auf dem Labortisch wird gespielt von Darren Shear. Den haben wir in der letzten Folge schon gehabt als Siler. Na, also der Stuntman. Der halt regelmäßig hier irgendwie auftritt. Und Harlan sagt, ja, ich wollte hier keinen Schaden anrichten und ich hätte sie schon zurückgeschickt und sobald ihr euer jetziges Dasein akzeptiert hätte und der Roboter Cutter dann, ja, das ist kein wirklicher Transfer gewesen, ne? Das ist eher so eine Kopie. Ja, aber besser als das Original. Und ja, Harlan sagt dann auch, ja, hättet ihr euch nicht drauf insistiert, hättet ihr euch nie gesehen, ne? Sobald der Transfer successful gewesen wäre, hätte man die anderen wieder zurückgeschickt. Die hätten gar nichts von eurer Existenz gewusst und er hätte halt gehofft, dass das bei denen dann auch so wäre, also dass die halt ihre jetziges Dasein akzeptieren. Und Robert O'Neill stellt fest, we can never go back. Und Harlan bestätigt das. Wir sehen Robert Takata, wie so bei Teal'c den Knebel vom Mund nimmt und Teal'c sagt dann auch direkt, also der richtige Teal'c, Captain Carter, also er ist direkt wach. Aber habe ich mir auch überlegt, also ich habe mir auch hier eine Notiz gemacht, das muss aber ein Mörderpflaster sein. Also dass du da total betäubt liegst, nur weil du so ein Pflaster auf dem Mund hast, ne? Noch blinzelst und
der weiß, was da draufgesprüht wurde auf das Pflaster, oder?
Ja, genau. Und Harlan hat ja auch, so wie ich ihn so irgendwie verstanden habe, war das ja auch so, wegen, die hätten ja überhaupt von der ganzen Geschichte nichts gewusst, ne? Sonst wären die ja vielleicht nochmal zurückgekommen oder so. Das muss ja wirklich das Mörderding sein, auch mit geöffneten Augen, dass du überhaupt nichts mitkriegst. Also das muss schon total, das würden andere Drogendealer für Geld bezahlen. Also Carter stellt fest, hey, es geht ihm wohl gut und der Roboter steht nun wieder auf. Der Roboter O'Neill steht nun wieder auf. Man geht. Daniel geht zu O'Neill, also der Roboter Daniel geht zu O'Neill, nimmt ihm auch da den Kleber vom Mund und Harlan macht die anderen Mitglieder frei und jetzt gibt's wieder dieses typische doppelte Lottchenspiel und O'Neill dann Daniel und Roboter Daniel, ja, irgendwie schon und dann setzt sich der Roboter Daniel neben den richtigen Daniel und nimmt da das Tape ab und interessanterweise sagt dann, das wird auch als Fehler bei der IMDb drin geschrieben, ne? O'Neill, also der richtige O'Neill fragt dann, Harlan, wo bist du denn gewesen? Und die kennen sich ja eigentlich gar nicht. Nee, das Originalteam ist ja betäubt worden und dann da irgendwie betäubt auf diese Liegen gelegt worden. Also woher? Harlan, ja, ich war sehr, sehr fleißig. Und O'Neill dann, ja, aber mit was denn? Und hier, guckt euch doch, ne, die Synthetic Others habe ich geschaffen. Saving the Planet. Also busy. Synthetic, dass das nicht das Original ist, also O'Neill steht so ein bisschen, also der Richtige auf der Leitung und Harlan entschuldigt sich nicht mal, dass er sie so lange irgendwie betäubt hätte und sein normaler Plan wäre fehlgeschlagen und aber er wird ihm versprechen, man kann gehen, wohin man will, also man könnte wieder nach Hause gehen und Carter sagt dann, ja, this is impossible, frage ich mich, warum? Ne, also, hä? Und Roboter Carter stimmt dann auch zu, ne? Von wegen, wir hätten nicht mal gewusst, dass wir verändert worden sind und so ein bisschen Technobubble, recreating the neural structure on und Roboter Carter, ich weiß, das macht das Unsicherheitsprinzip irgendwie zunichte und wir sind doch beide identisch bis hin zu der zu dem Leberfleck auf unserem und dann die andere Karte. Pst, pst, pst. Tiaka konnte sich in der Zwischenzeit, ja, da gibt's ja keine Kopie von mir, aber ja, Han, ja, ich habe den aber desintegrieren müssen. Tiaka ganz schuldig, I see. Alter, weißt du, im Trendscape steht, he seems offended by this. Nein, das ist der normale Tiergeist. Ja. Ah, ein bisschen Geplänkel noch und ja, alles spricht durcheinander und dann kommen wir auch nochmal zu einem Szenenwechsel.
Wir sehen jetzt diesen unfertigen, sag ich mal, Tiag in so einer Röhre irgendwie liegen und Jack geht da jetzt zu dem.
Ja, hier gibt es auch einen kleinen Fehler, der angebliche Roboter atmet, also man. Der ist auch noch gar nicht fertig.
Sehr originalgetreu. Und die meint hier, hör mal zu, ich bin auch nicht gerade glücklich darüber, also zu dem Roboter-Check, der da jetzt auch ist. Der Robo-Check meint ja, hier, du weißt, also wie ich mich fühle. Hä? Und die, ja, im Grunde sind wir ja die gleichen, nicht wahr? Robo-Check, ah ja, siehste mal, zeigt dann auf seine Narbe. Und O'Neill, oh, Entschuldigung, also was zum Teufel ist hier passiert, fragt O'Neill und Robo-Check. Jemand hat mein Leben gestohlen, das ist passiert. Aber O'Neill, hier reden wir doch über mein Leben, oder? Ja, Robo-Check dann, ja, ich habe jedes Recht darauf, eben auch irgendwie, ich hatte irgendwie gehofft, dass ich herausfinden könnte, wie ich das alles rückgängig machen kann und wie ich in meinen Körper zurückkommen könnte, da wo ich hingehöre. Original O'Neill meint ja, nun, er ist besetzt, dankeschön, ne? Alles gut soweit. Robert Jack meint, ja, ich hab's gesehen, ne? Ja, was machen wir denn jetzt hier mit mir? Was geschieht jetzt? O'Neill meint, ja, nun, da draußen debattieren alle irgendwie über den Sinn des Lebens, ne? Beide Daniels denken irgendwie, das ist alles total faszinierend. Ja, ich glaube, die Carter, die streiten sich da irgendwie auch schon und Tiag fühlt sich ausgegrenzt. Wir haben hier wohl einiges zu besprechen. Ja, Robo-Check meint doch mal, er möchte keine Schwierigkeiten machen und könnte man zurückgehen. Also, aber meint dann auch, es hat nichts mit Großzügigkeit zu tun hier. Ich kann nicht zurückgeben. Wenn ich es könnte, wäre es vielleicht eine andere Sache. Und O'Neill meint, ja, ist übrigens hier, wir haben dann aber auch ein Sicherheitsproblem. Denn, ja, ne, wir wissen ja auch das, was du weißt über die Erde. Codes und Verteidigungen. Robo-Check will ihn ein bisschen besänftigen, eindullend hier, ja, okay, hier, keine Sorge, wir vergraben das Tor und denk nicht mal daran, eine Bombe zu schicken, um sicher zu gehen. Ja, also Anspielung hier auch auf den Pilotfilm, als ob das Sicherheitsproblem lösen würde, wenn, naja, egal. Ja, O'Neill meint, nee, habe ich auch nicht vor, aber Robo-Check kennt sich natürlich und meint, ja, das warst du doch, ne, ich kenne dich, ja. Schon gut, sagt O'Neill. Hier, du hast meine Wortkörnel und Jack, Robo-Jack meint ja, du kannst mich Jack nennen. Dann hören wir aus der Ferne so Harlens Stimme, Colonel O'Neill und beide Jacks dann ja, um Himmels Willen, beide sehen sich so an und Robo-Jack meint ja, ich werde das erledigen hier. Dann, ja, sehen wir dann den Roboter Jack hinausgehen und haben einen Szenenwechsel.
Ja, aber es ist interessant, dass der richtige O'Neill sich hier irgendwie darauf einlässt. Er sagt ja auf dem Weg, hey, du weißt doch alle unsere Geheimnisse. Ja. Verbuddelt das Dorf, wie macht er das Problem das jetzt weg? Ne? Also
ja, gar nicht, ne? Weil die wissen ja immer noch alles und theoretisch,
ja,
ich weiß auch nicht.
Das ist irgendwie merkwürdig, aber wir sind auf irgendeiner, ja, Fußgängerbrücke steht hier irgendwie, also auf einer Brücke, die so über den unten diesen Fabrikraum führt und O'Neill trifft auf Harlan und ja, hier, da bist du ja, sagt er, ich war schon besorgt, wo ist denn der andere? Und also der Roboter O'Neill ist das, ne?
Ja.
Ja, er macht sich fertig, nach Hause zu gehen und ja, ich hoffe mal, dass ihr mir alle vergebt, sagt der Harlan. Und ja, der Roboter O'Neill hat mittlerweile irgendwie auch so ein bisschen Verständnis, ne? You were just trying to survive und das werden wir auch schaffen. Und aber der O'Neill sagt nochmal, Harlan, people are not supposed to live forever. Und Harlan, ja, vielleicht nicht, aber ja, probier's doch mal ein paar hundert Jahre aus und vielleicht änderst du dann deine Meinung, ne? Ja, dann kommen wir zur letzten Szene des Ganzen. Wir sehen SG-1 und Robot SG-1 vorm Sternentor und Harlan ist auch dabei. Der richtige O'Neill sagt nochmal, hey, ihr nicht vergessen, Gate verbuddeln, wenn wir weg sind und Roboter O'Neill, ja, als ob ich das vergessen würde. Die O'Neills schütteln sich die Hände und der Roboter, der O'Neill guckt sich nochmal die Wunde auf dem Roboter O'Neill an und der Roboter O'Neill sagt, hey, have a good life und O'Neill, see ya und Roboter Carter und Harlan winken, als das reale SG-1-Team durch das Gate geht und dann endet die Szene auch. Ja, genau zu dieser Szene habe ich das meiste eigentlich noch zu meckern. Da frage ich mich, wie? Also, wie sind die jetzt nach Hause gekommen? Weil die SG-1 ist ja kopiert worden, ne? Dass die Kopien haben die Waffen genommen und die ganze Ausrüstung, also auch die Codegeber, ne, damit sie zurück zur Erde gehen. Das heißt, das richtige SG-1-Team ist zurückgeblieben, hatte kein Equipment mehr.
Haben die irgendwie zurückgegeben, wurden nur nicht gezeigt.
Nein, eben nicht, weißt du. Und Hammond ist ja davon ausgegangen, dass das ja irgendwie Feinde sind, Kopien oder sowas, die ja nicht das Original sind. Die haben denen vermutlich keinerlei Werkzeug großartig mitgegeben. Also auch keine Codegeber, weil sie befürchten ja, dass das kompromittierte. Also die haben das ja nur aus reiner Menschlichkeit gemacht, ne, damit die nicht sterben oder so. Aber den gibst du natürlich keinen Codegeber mit, wenn du dir nicht sicher bist, dass das Original ist. Und das ist wahnsinnig. Das heißt, SG-1 ist auf diesem Planeten, also beide SG-1, haben keine Funkgeräte, haben keinen Codegeber. Und wie kommen sie jetzt zur Erde? Also die haben ja zwar die Erde angewählt. Von SG-5
ausgeliehen irgendwie.
Ja, eben nicht. Die SG-5 ist ja da auch nicht hin. Also man hat
nur... Wir sehen die nur nicht.
Ne? Ja, genau. Also die wären eigentlich an der Iris zerschellt, weil sie konnten sich nicht bemerkbar machen, sie können keinen Code geben, sie werden durch Sterntor gemacht und werden bratsch an der Iris. Das Ende einer kurzen Serie.
Genau, das war's.
Neuer Podcast. Genau. Ich glaube, Star Trek ist auch recht kurz.
Ja. Ja. Zur Trivia. Interessanterweise wurde diese Folge, als sie damals auf RTL 2 ausgestrahlt wurde, um 7 Szenen gekürzt aus Jugendschutzgründen. Also das Original ist ja mit FSK 16 gekennzeichnet, mache ich aber auch in die Shownotes, da die Schnittberichte. Das ist dann nur, dass ein paar Sekunden länger irgendwie T'Jalk den O'Neill in Dampf hält oder der O'Neill, wo er seinen Arm da am Anfang so rein messert sozusagen. Das ist dann auch irgendwie noch länger oder krasser. So Kleinigkeiten, aber interessant, dass es da zu Kürzungen kam. Und ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge, die ja noch nicht veröffentlicht wurde, ist erst morgen der Fall. Ha, aber ich hatte da gesagt, ich glaube nicht, dass es mit diesen DVD-Episoden Vertauschungssache, hatte ich ja gedacht, es hört auf, aber nein, gibt's immer noch. Denn diese DVD-Episode weicht von der Sendereihenfolge ab. Diese wurde hier als 18. Folge ausgestrahlt, ist aber mit 17 auf Volume vor der Season 1 Box drauf.
Ja, das ist ja bei mir sowieso irgendwie ein bisschen durcheinander. Also ich muss dann ab und zu die CD wechseln, also die DVD wechseln.
Aber ich habe das ja auch in meinen verschiedenen Episodenführern, die haben sich nämlich auch nach dem Original orientiert und da ist jetzt in der ersten Staffel auch manche Folgen so verdreht. Aber das hängt dann mit dem DVD-Releases, würde ich mal sagen, und der Ausstrahlung auch zusammen, Ach so, genau, bei Minute 42 und 30 Sekunden, ja, die machen sich ja wohl bereit, da wieder durch Stargate zu gehen, das SG-1-Team. Und da sieht man im Hintergrund wohl den T'Jalk, wie er mit seiner Rolle bricht. Und zwar fängt er da wohl an zu lachen. Genau. Zuvor hatte er eben ein ernstes Gesicht. Normal halt, ne? SG-1, die Robo-Leute, die kriegen wir nochmal in einer anderen Folge zu sehen. Aber das dauert noch. Das hatte ich auch gefunden. Am Anfang sehen wir, also als SG-1 dieses Computerterminal da findet, sieht man zwei der exakt gleichen Überspannungsschutzvorrichtungen, die auch im Computersystem des Stargate Centers wohl sind, also ist mysteriöserweise identisch. Dann habe ich noch gefunden, dass der Don Davis, also der Schauspieler von unserem General, schrieb seinem militärischen Hintergrund eben zu, also dass er auch seinen Charakter mitgeprägt habe. Ich hatte mit Offizieren im Außendienst zu tun, sagte der ehemalige Hauptmann der 5. Infanteriedivision. Dabei habe ich erkannt, dass sie Menschen sind, wie jeder andere auch. Dichter, Künstler, Träumer, Männer und Frauen, die den großen, unvollendeten Roman schreiben. Das ist die Richtung, die ich eben versucht habe, auch meine Figur zu entwickeln. Etwas Menschlichkeit einzubringen, um dem Publikum eine andere Seite auch von Hammonds Persönlichkeit zu zeigen. Referenzen zu anderen Sachen hatten wir einmal der Zauberer von Ost. Das war ja zu Beginn, hatten wir schon erwähnt. Dann ist es wohl so, es gibt noch eine Referenz an Alarm im Weltall von 1956. Da gibt es wohl auch einen ähnlichen Planeten mit so Powermaschinen und Einwohnern oder so. Ja, Terminator hatten wir auch erwähnt.
Genau.
Interessanterweise, genau, jetzt komme ich auf die Szene, wo O'Neill ja, weiß nicht, 2 oder 3 Meter da oder noch höher runterspringt und verwundert ist, dass es alles so gut klappt. Für den Stunt, da musste der Dan Shea auch auf die, so diese Kisten da springen, und es war wohl so, dass leider Leute vergessen hatten, diese Kisten auszuleeren. Deshalb fühlte es sich wie, also ein Betonpflaster oder an, wo er da aufschlug. Also war jetzt nicht so sein Favorite Moment am Set.
Ja, wobei ich mir frage, also ob du jetzt auf eine leere Kiste drauf springst oder auf eine volle Kiste, solange die jetzt nicht unter dir zusammenbricht und den Sturz so abfedert, kommst du immer noch hart auf. Also
ja, wer weiß, was da drin war, ne?
Also wenn sie dir auf den Kopf fällt, ist das, macht das schon einen Unterschied, ob du eine leere Kiste bekommst oder eine volle. Das
dieses Fabrikgebäude oder beziehungsweise das Innenleben davon wurde gefilmt auf einer verlassenen Powerstation in Vancouver, die auch benutzt wurde für die Filme Watergate und Beneath the Surface. Ja.
Ja, ist ja das, was ich sagte, ne? Sah eher aus wie so für Brickhalle, so.
Genau. Zu den Fehlern mit diesem Planetennamen hattest du erwähnt, das hattest du auch gesagt. Wie kann er wissen, dass Harlan Harlan heißt, ne? Der O'Neill, der Richtige. Ach so, es gibt wohl irgendwie noch einen Fehler bei Carter, diese Unschärfe-Relation-Theorie, da Heisenbergsche Unschärfe-Prinzip oder wie das heißt.
Ja.
Da diskutiert irgendwie, das hat wohl mit Interterminismus und Quantenmechanik zu tun und nicht mit dem, was die da irgendwie erwähnt. Das ist da irgendwie nicht korrekt ganz, ne? Aber naja.
Ja, so halb, ne? Also von wegen, es geht ja schon um die Unschärfe, dadurch, dass du halt nie bestimmen kannst, wo ein bestimmtes Objekt, also ein bestimmtes subatomares Objekt sich zu dem Zeitpunkt befindet. Und wenn du jetzt eine 1-zu-1-Kopie machst, wie soll das funktionieren?
Genau, dann noch etwas, was ich auch gefunden habe, dass die Bezeichnung Klone eigentlich nicht korrekt ist, denn es sind ja keine biologischen Kopien, ne?
Ja.
Nicht wie das Dolly-Schaf, was viele von euch auch noch kennen werden, ist ja schon eher Roboter dann. Ja, Zitat der Woche, hast du da was? Vielleicht hast du das wie ich.
Ja, ich habe eins, also war schwer, es gab jetzt nicht so viel Tolles, aber das Gespräch zwischen Roboter Carter und der richtigen Carter, I know, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, We are identical, right down to the mole on our, psst, shut up.
Ja. Sehr gut. Ja, ich habe diesen Dialog auch am Ende ziemlich genommen zwischen O'Neill und Robo-O'Neill, wo es da eben um nochmal diese Idee mit der Bombe schicken ging und nee, keine Angst, mache ich nicht, aber hier, ich kenne dich, du machst es doch. Fand ich cool, dass da nochmal Bezug genommen wurde auf eben den Pilotfilm, ja. Ich finde, sowas wird oft vernachlässigt oder nicht dran gedacht, dass man auch mal auf andere Folgen mal so kurz was erwähnen könnte. Also wenn es passt, natürlich nur.
Aber interessant sowieso in der ganzen Folge, warum sind da die Goa'uld noch nie aufgetaucht? Also von wegen, die machen jetzt keinen hochtechnologischen Eindruck, bis auf dass sie diese Roboter machen können. Ob die vielleicht so kräftig sind und so unempfindlich, also selbst wenn du glaubst, au, ich habe mir jetzt wehgetan oder sowas, dass die vielleicht unverwundbar sind, was jetzt so Jaffa-Waffen angehen. Ja. Also von wegen, dass man auf sie schießt und dadurch, dass du ein Roboter bist, so what? Ne, haust den Jaffa dann seine Stabwaffe aus den Händen und bringst ihn halt um. Keine Ahnung. Ja,
also, vielleicht haben die einfach so scanmäßig mit dem Schiff gesehen, ach, hier Oberfläche ist kaputt, da unten ist nicht groß was. Ach komm, nehmen wir den nächsten, lohnt sich nicht.
Keine Ahnung. Das ist ja vor allen Dingen ein Planet aus der Abydos-Kartusche. Also sie müssen um diesen Planeten wissen. Also keine Ahnung, warum das jetzt irgendwie offen sein sollte. Ich weiß es nicht. Also merkwürdig.
Ja, kommen wir auch gleich zum Fazit. Ich fange mal an. Was erfährt man noch so? Ja, General Hammonds Frau ist wohl vor 4 Jahren an Krebs gestorben, hat er auch erwähnt, beziehungsweise war es, glaube ich, O'Neill, ne? Wo er so sagt, hier, wir sind die Echten. Eben mit seinen Enkelkindern die Namen Tessa da und Kayla erfahren wir. Ja, also thematisch gab es schon natürlich auch andere Folgen, andere Serien, die da in diese Kerbe schlagen. Zum Beispiel Star Trek The Next Generation. Wem gehört Data? Aber da fand ich das besser jedenfalls umgesetzt mit diesem Fokus auf die ethische Frage hier, wann ist Leben eigenständig und so weiter. Genau, das war ja hier eher an der Oberfläche gekratzt und etwas trashig, ne? Also wir haben O'Neill, der schreit irgendwie die ganze Zeit rum. Diesen Industrielook haben wir, das Kammerspiel, ja. Ja, warum dieser Harlan da die ganze Zeit, also vor allen Dingen wie er die, weil er sagt ja, die anderen sind tot und auch hier der Letzte, wie konnte er diese Fabrik alleine dann die ganze Zeit warten? Das hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen.
Ja, ja, sagt er ja, mehr schlecht als recht. Ne?
Also. Ja, aber ist ja auch relativ groß. Ne?
Ja, die kann es ja auch egal sein. Ne? Also Hauptsache ja, die Energiequelle läuft, ja, ne? Der ja. Rest, also vielleicht das ja Außenbezirke, okay. Die haben ja jetzt irgendwie nur Gang 3 oder 4 oder so besucht, ne? Plus die Labore. Ne? Vielleicht ist das der innerste Circle und die Außenbereiche sind alle komplett verranzt und schon nicht mehr bewohnbar und was auch immer, keine Ahnung.
Aber der war ja die ganze Zeit so allein, also es wirkte auch, dass er da keine Lust drauf hat. Theoretisch hätte er dann ja auch wie die anderen verschwinden können durchs Gate. Ja, okay, wobei dann wäre die Energiequelle dann nicht mehr da, aber der ist ja ein schlaues Kerlchen, wer weiß. Mhm. Ja. Was ich mir noch überlegt hätte, was theoretisch auch hätte passieren können, war jetzt nicht so, aber die Bewohner, die waren da ja schon technisch weiter als andere, ne, Leute da in Staffel 1. Also nicht als die Noxe zu, aber als andere eben. Die hätten ja theoretisch auch versuchen können, da Raumfahrt zu betreiben, wenn die schon so krasse Roboter bauen können, ne? Aber ich meine, die haben Harlan hinbekommen, ja.
Ja, vielleicht haben die ja auch Raumfahrt betrieben. Also von wegen, aber du hast ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Raumschiffen. Ja, okay. Ne? Also ja. Ne, so einen ganzen Planeten zu evakuieren, das hast du ja bei den Tolanern, da könnte man sich ja auch vorstellen. Die haben ja auch Schiffe. Und trotzdem haben sie nicht alle per Schiff abgeholt, sondern ne, da waren ja immer noch ein paar Leute auf dem Planeten, die du mit der letzten Fuhre abgeholt hättest. Also das kann schon passieren. Vor allen Dingen bringt dir ein Schiff auch nichts. Also wenn die Planetenoberfläche nicht bewohnbar ist und die Strahlung auch so hart ist, dass du keine Schilde oder deinen Raumanzug da nicht gegen hilfst, also musst du relativ zackig unter die Erde. Ne, bis zum Zeitpunkt X kannst du halt vielleicht Leute evakuieren per Schiff und danach ist halt Essig, weil die Leute unter der Erde sind. Und raus kannst du dann nicht mehr.
Okay, ich hatte mir vorgestellt, es hätte auch theoretisch irgendwie sein können, dass dieser Trick hier, wie die alle am Anfang ausgenockt werden, dass es bei Tiak vielleicht nicht wirkt, weil er irgendwie einen Symbionten hat und der mega stark ist oder immun oder so. Ja, aber fand ich es nicht schlimm, dass es so jetzt dargestellt wurde. Aber auf jeden Fall hätte ich mir diese Folge auch irgendwie bockiger vorgestellt. Ne? Zum Beispiel, das ist ja jetzt Robo-SG-1, die hätten doch mega gut dann zu irgendwelchen Gua'uld-Planeten reisen können und dort Backpfeifen verteilen, ne? Aber sowas ähnliches bekommen wir ja später, ne? Hier nicht jetzt, aber abgewandelt später. Zu Harlan, da kam jetzt während der Besprechung die Überlegung, ja, wer sagt uns eigentlich, dass das, was der uns alles erzählt, hier 10.000, 11.000 Jahre Leben, Planet kaputt, Bevölkerung irgendwie hat das, die gibt's nicht mehr. Ja, wer sagt uns eigentlich nicht, dass er die alle irgendwie getötet hat und dass der nicht völlig ausgetickt ist? Ich meine, der ist so mega freundlich und irgendwie könnte ja auch sein. Also, weiß ich nicht.
Ja. Ja, aber warum? Also, von wegen, der macht sich ja dann selber irgendwie.
Ja. Auf jeden Fall fand ich ihn aber trotzdem fantastisch nervend dargestellt. Hatte ja auch so eine aufdringlich freundliche Laberababa-Art. Ja, aber im Gesamten, ich finde, die Folge tut jetzt keinem weh. Aber jetzt von gut oder top ist die doch ein bisschen noch entfernt. Ja, deshalb, ja, okay. Das heißt für mich also der Klassiker Daumen quer in meinem Fall, ja.
Ja, ne, was soll ich dazu sagen? Es ist wieder so eine kammerspielartige Folge. Vor allen Dingen, wenn man sich die Szenen anguckt, die sind ja stellenweise ewig lang. Also gefühlt besteht die ganze Folge ja wirklich aus 4 Szenen, was ich was. Einmal am Anfang, da das Intro, dann einmal die Krankenstation und man kommt zurück und dann eine Riesenaufnahme. Einmal quer durch den. Das fühlt sich so an wie so ein One-Shot, weißt du, so einfach Kamera laufen lassen. Ach, ne, und es gab auch, also, was mich halt auch irgendwie gestört hat, also warum, ja, okay, ich kann mir vorstellen, dass du, dein eigenes Bewusstsein in einen Roboterkörper haben möchtest, ne? Das, aber warum erzeugst du nicht einfach Hilfsroboter? Also, warum brauchen die zwangsläufig
Bewusstsein?
Du könntest ja auch ein ganz normales mechanisches Betriebssystem, also ein, ja. Ne, da drauf packen, also.
Der braucht Gesellschaft.
Ja, genau, das denke ich mir nämlich am ehesten, also. Ja,
wahrscheinlich.
Naja, ich weiß nicht, ich mag dieses Kammerspielartige nicht und, wir sind ja jetzt übrigens, ne, wir haben das ja Ganze ja aufgelöst, dementsprechend, sie haben ja intern irgendwie so eine Verbindung, dementsprechend war klar, dass Harlan dann auch Englisch kann und, ne, das mit der Zeitrechnung war auch entsprechend richtig und, ne, also das war schon, also stringent war das richtig.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, also, viel passiert ist nicht, doch Harlan begegnet man später noch in einer Folge, haben wir ja schon gesagt. Es hat für die Serie keinen Sinn, wieder Kammerspiel, keine großartigen Dialoge. Also ich habe mich schon fast schwer getan, hier ein Zitat der Woche zu finden. viel Schlechtes gab es jetzt auch nicht. Also ich würde schon sagen, mit viel Goodwill, einen Daumen zur Seite.
Alles klar, dann haben wir das wieder. Und dann bin ich gespannt. Wir nehmen ja jetzt wöchentlich auf, falls mal was dazwischen kommt, ne? Nicht wundern. Denn nächste Woche geht es schon ins Staffelfinale mit, der Titel verrät schon alles eigentlich, die Invasion Teil 1, ne?
Ja.
Im Englischen Rare but for the grace of God. Irgendwie klingt das grammatikalisch für mich total falsch, aber hat bestimmt seine Richtigkeit.
Wir werden sehen. Wir besprechen ja jetzt nicht die nächste Folge schon.
Dann hoffen wir, dass es euch wieder gefallen hat, unsere Ausführungen. Schreibt auch gerne, wie ihr die Stargate-Folge an sich fandet. Was ist euch noch irgendwie positiv, negativ oder allgemein aufgefallen? Auch Hintergrundinfos, falls ihr da noch einiges habt, könnt ihr uns gerne schreiben auf Twitter, Facebook, den Blog oder auch Instagram. Dann unter das jeweilige Bild. Ja, bewertet uns gerne auf Apple Podcast und hören, abonnieren könnt ihr uns natürlich hier überall. Google, auch Spotify, Podcatcher sind wir auch in vielen vertreten. Da braucht man ja nur den Feedling. Ja, und sonst habt noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und hört demnächst wieder rein. Und
schaut Stargate. Ja, jetzt hast du alles schon verraten. Deswegen, ich wollte noch darauf hinweisen, bewertet uns und hinterlasst Feedback. Aber der Clemens hat schon alles gesagt. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ich höre den Clemens in der Woche, aber...
Das ist das Zeitparadoxon hier.
Genau. Ja. Wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, ne? Also linearer Zeitauflauf ist was für Anfänger.
Ja.
Na gut, damit verabscheue ich auch mich. Hört uns. Guten Abend. Guten Nacht. Empfehlt uns weiter. Bis bald.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.